bei der Systemschule kommt dazu, dass ich glaube, dass es jetzt schon implodiert. Wir schauen dazu und machen nichts. Also worauf warten wir denn eigentlich, ja?
Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Herbstbeginn ist Schulbeginn. Und dass in den Schulen nicht alles perfekt läuft, darin sind sich Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler einig. Doch wie kann man die Schule ändern? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Alexia Weiß, Journalistin und Autorin, die in ihrem neuen Buch fordert: Zerschlagt das Schulsystem und baut es neu auf. Willkommen, Alexia Weiß. Ich freue mich sehr, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. Ja.
Liebe Alexia, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer so eine Transparenzpassage. Das heißt, wir machen öffentlich, woher wir einander kennen, warum wir einander duzen, wie wir beide. Bei uns ist es so, wir haben uns noch nie getroffen und wir duzen uns, weil wir ähnliche Altersgruppe sind. Also das hat sich gleich so natürlich ergeben.
Genau. Ja.
Genau. Alexia, ich habe dich eingeladen, weil du ein, finde ich, wirklich sehr spannendes Buch geschrieben hast. Wir haben jetzt gerade wieder Schulbeginn in Österreich. Es geht sehr viel darum, um die ersten Tage in der Schule. Und du hast ein Buch geschrieben über eine neue Schule. Und das, finde ich, außergewöhnlich an diesem Buch ist, dass es nicht herunterdekliniert, also den Status quo und so ist das, sondern es ist tatsächlich wie eine Utopie geschrieben. Ganz am Anfang schreibst du, dass die Motivation war, dass du dich sehr viel mit Bildungspolitik beschäftigt hast als Journalistin und dass eigentlich alle Schulreformen immer Reformchen waren. Warum ist das so, glaubst du?
Also das war der eine Grund, warum ich mich damit auseinandergesetzt habe. Auf der anderen Seite aber auch einfach durch das Erleben des Schulsystems heute. Wir alle haben unsere eigene Schulbiografie im Hintergrund und dann sieht man ein bisschen, was hat sich verändert. Aber allzu viel hat sich nicht verändert, vor allem was die Herangehensweise der Unterrichtenden auch betrifft. Es ist immer noch nicht dieser Teamgedanke da, es ist noch immer nicht diese Augenhöhe da. Und dann war ich damit konfrontiert, dass ich im Zug dieser Flüchtlingskrise 2015 angefangen habe, auch mich ehrenamtlich um eine sehr große afghanische Flüchtlingsfamilie zu kümmern und dann dort gesehen habe, wie viel anders ein Kind dieses Schulsystem erlebt als mein eigenes Kind. Und das alles zusammengenommen hat mir gezeigt, dass eben diese kleinen Reformchen uns nicht weiterbringen, weil sie im Mindset nichts ändern, im Mindset aller derer, die im Unterrichtssystem entweder arbeiten, aber auch zum Beispiel als Eltern ja Teil dieses Systems sind. Ich glaube, dass Eltern viel zu wenig einfordern, was ihren Kindern gut tun würde.
Du hast gefragt, warum
nur kleine Reformchen? Und ich glaube, da sind wir wirklich an einem Punkt, wo man sagen muss, Ideologien verhindern eine Reform im Sinn der Kinder. Das heißt, wir haben verschiedene politische Parteien und sie können sich einfach nicht einigen auf eine Schulreform, weil die eine Partei, die Volkspartei, einfach weiterhin, eigentlich muss man schon sagen, wieder besseren Wissens festhält an dieser Trennung der Kinder im Alter von 10 Jahren und sich auch stemmt gegen ein generelles Modell einer Ganztagsschule. Und ich kann das deswegen nicht nachvollziehen, da ja auch eigentlich das Klientel ihrer eigenen Partei, also Wähler und Wählerinnen, sind ja heute auch mit einer ganz anderen Gesellschaft und ganz anderen Rahmenbedingungen konfrontiert. Frauen arbeiten heute, das Gros der Frauen arbeitet heute, auch weil man sich sonst ja das Leben gar nicht leisten könnte. Das heißt, dieses Modell der Mutter, die dann zu Hause ist und sich um die Kinder nachmittags kümmert, das ist ja wirklich ein Auslaufmodell. Und das ist auch unter ÖVP-Wählern und Wählerinnen ein Auslaufmodell. Daher verstehe ich das eigentlich nicht, weil man sich ja auch ins eigene Fleisch schneidet. Und diese Geschichte der Trennung der Kinder, die dann entweder in die neue Mittelschule oder ins Gymnasium gehen, an der man so festhält, weil eben müssen sozusagen die Guten auch eine Schulform für sie finden, die sie fördert. Auch da muss ich sagen, ja, wo fördert denn das Gymnasium die Kinder? Wo fördert denn das Gymnasium die Stärken der Kinder? Es wäre doch viel besser, ein Schulsystem zu haben, das wirklich individualisiert auf die Kinder eingeht. Und dann kann ich die, die stark sind, noch besser fördern und die schwach sind, auch gut mitnehmen. Also ich verstehe diese ideologischen Gräben überhaupt nicht.
Das ist total interessant, was du sagst mit dieser Individualisierung, weil du auch in deinem Buch, gehen wir vielleicht auf deinen Text ein bisschen ein, also du bist ja auch für eine Gesamtschule, du trittst ja ganz stark für eine Gesamtschule ein, sagst aber auch dazu eine differenzierte Gesamtschule.
Genau. Also auch da muss ich jetzt in Richtung SPÖ zum Beispiel sagen, also Sozialdemokratie. Gesamtschule, ja, ich glaube, es ist dringend nötig, aber das darf, das steht ja oft im Raum, dass das dann eine Nivellierung nach unten sein könnte und genau das darf auch nicht passieren. Das heißt, ich wäre dafür, dass alle Parteien hergehen und ihre Konzepte und ihre bildungspolitischen Ansätze mal zur Seite schieben und sagen, jetzt stellen wir das Kind in den Mittelpunkt und wir stellen aber auch die Menschen, die in dem System arbeiten, in den Mittelpunkt. Und die Eltern und schauen uns die Bedürfnisse dieser Gruppen an und zimmern dann ein neues System. Weil mit diesen ganzen alten Modellen kommen wir nicht mehr weiter.
Das ist interessant, weil du das auch immer wieder im Buch sagst. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr weiterkommen. Und dass eben so eine ganz neue Denkungsweise einfach erlaubt sein muss, um überhaupt eine gescheite Reform der Schule hinzubekommen. Ich finde es interessant, dass du sehr viele Dinge aufwirfst, wo du sagst, man muss da neu denken. Also das genügt dir nicht zu sagen, man muss die Räumlichkeiten neu denken oder so, sondern es geht schon los mit diesem, dass du Coaches wahnsinnig gut fändest an jeder Schule, so nach diesem Vorbild des US School Counselings, die es dort ja auch auf öffentlichen Schulen gibt. Erzähl mal, was du dir darunter vorstellst.
Ich glaube, eins der Probleme unseres Schulsystems ist, dass keine Chancengleichheit herrscht. Es hat nicht jedes Kind dieselben Chancen, wenn es mit 6 Jahren in dieses Schulsystem eintritt. Warum? Weil die Voraussetzungen im Elternhaus sehr unterschiedliche sind. Und das heißt nicht, dass das alles Eltern sind, die sich nicht kümmern. Aber viele können sich nicht kümmern und viele wissen auch einfach nicht, was das österreichische Schulsystem bedingt an Mithilfe durch die Eltern. Also das sind zum Beispiel ganz kleine Dinge wie Lesetraining. Ja? Wenn man mit Eltern spricht, lese dieses wirklich, dass man das Kind dazu bekommt, wirklich viel und gern zu lesen, da braucht es massiv die Mithilfe des Elternhauses. Das passiert in der Schule meistens nicht. Ja? Oder dass man doch über die Aufgabe mal drüber schaut und dann vielleicht erkennt, ah, da hakt's und dann kann man das in einem 10-Minuten-Gespräch kann man das auflösen, weil da irgendein Gedankenfehler war. Diese kleinen Dinge, das sind kleine Dinge, aber das ist kontinuierliche Arbeit. Das hilft den einen Kindern so massiv weiter und die anderen bleiben auf der Strecke. Und ich denke mir, man kann jetzt natürlich noch 10 und 20 und 30 Jahre sagen, ja, wir beurteilen dann die Leistung der Kinder und so ist es eben. Und wenn da von den Eltern nichts kommt, wir in der Schule können nicht alles machen und was sollen wir noch machen und welche Aufgaben sollen noch an uns delegiert werden? Ich verstehe, wenn Lehrer und Lehrerinnen so argumentieren, weil sie sind dazu ausgebildet worden zu unterrichten und nicht noch Sozialarbeiter und was Therapeut und so weiter zu sein. Aber insgesamt kommen wir so trotzdem nicht weiter. Das heißt, wir müssten schauen, wie kann Schule diese Aufgaben auch übernehmen, aber ohne die Lehrer zu überlasten. Und da kommen die Coaches ins Spiel. Der Coach wäre quasi so ein bisschen eine Person, die das Kind an der Hand nimmt und durch dieses Bildungssystem begleitet, so wie es in den Familien, wo die Eltern das tun können, derzeit die Eltern tun.
Mhm. Ja? Das heißt, die Aufgabe, die man quasi den Eltern überträgt und sagt, es ist uns doch uns egal, wie ihr die Zeit findet dafür, als Berufstätige, whatever, die übernimmt dann jemand, der dafür extra angestellt ist in der Schule.
Genau, einerseits. Und andererseits würde der Coach auch eine Ausbildung mitbringen. Also ich stelle mir vor, dass das klinische Psychologen sind mit einer Bildungsberatungsausbildung. Denen kämen noch zusätzliche Aufgaben zu, nämlich, dass, wenn ein Kind eingeschult wird, er sozusagen eine Einstufung vornimmt. Also schaut, wie ist der Sprachstand in Deutsch, aber auch, welche sonstige Sprache bringt das Kind mit, damit nämlich Kinder sofort auch in ihrer Muttersprache oder Familiensprache alphabetisiert werden, weil das einfach ein Sprachschatz ist und weil sie das auch, das weiß man heute aus der Lernforschung, wenn ich ein Sprachsystem auch von der Grammatik her gut beherrsche, tue ich mir leichter, die Grammatik einer anderen Sprache zu erlernen. Das heißt aber zum Beispiel auch, dass der Coach sieht, dieses Kind kann schon lesen. Viele Kinder können schon lesen, wenn sie eingeschult werden und fadisieren sich dann enorm, wenn dann die Buchstabentage sind und sie jede Woche 1, 2, 3 Buchstaben lernen. Das heißt, man könnte die Kinder dann individualisiert in Kursen unterrichten, dass zum Beispiel ein Kind, das eben schon lesen kann, auf einem anderen Deutschlevel beginnt als ein Kind, das das noch nicht kann. Dass ein Kind, das einen massiven Rückstand hat, zum Beispiel im Wortschatz, ja, mehr Deutschstunden bekommt. Das heißt, man würde schauen, dass jedes Kind auf dem Level unterrichtet würde, auf dem es gerade ist und die Förderung bekommt, die es braucht. Und der Coach würde also für jedes Kind diesen individuellen Stundenplan erstellen. Der Unterricht, so wie ich mir das vorstelle, würde auf 2 Schienen laufen. Man hätte einerseits die Klasse, wo Unterricht in der Klasse stattfindet mit maximal 20 Schülern und Schülerinnen. Da kann man Projekte machen, da kann man Gegenstände wie Musik, also kreative Gegenstände zum Beispiel, stattfinden lassen. Und parallel dazu gibt es eben ein individualisiertes Kurssystem, wo der Coach schaut, in welche Gruppe passt genau dieses Kind hinein. Und ich glaube, dass da schon auch ein Motivationsbooster stattfindet, weil man in einem Unterricht sitzt, bei dem man gut mitkommt. Ja? Das ist ja auch etwas, nicht? Dass man nicht das Kind immer das Gefühl hat, nicht zu genügen und es nicht zu schaffen. Darüber hinaus zum Beispiel gäbe es massive Sportangebote. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, vor allem für Kinder, die so ein bisschen unruhig sind und denen man daraus auch derzeit einen Strick dreht, was dann heißt, sie haben Konzentrationsprobleme, aber es sind einfach nur Kinder, die Bewegung brauchen. Ja? Kinder sind unterschiedlich und man kann dann auch schauen, welches Sportangebot passt für sie. Also man muss das alles ein bisschen eben individueller sehen.
Da hast du den schönen Satz geschrieben beim Thema Schulsport, den habe ich mir extra aufgeschrieben. Es gibt nicht den passenden Unterricht für alle, was ja überhaupt eine große Wahrheit ist. Ja, auch jetzt bei diesem Coach-System, das mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob dich das inspiriert hat oder gar nicht, an diese VertrauenslehrerInnen in den USA erinnert hat. Wo man ja auch sozusagen zugeteilt wird und das auch in öffentlichen Schulen, ein System, das dort in öffentlichen Schulen möglich ist, der oder die Lehrerin ist für dich zuständig dann die ganze Schulzeit. Ist der Coach auch die ganze Schulzeit?
Genau, der Coach ist die ganze Schulzeit zuständig für ein Kind, übernimmt daher Schüler und Schülerinnen quer durch alle Jahrgangsstufen, ja, sodass er sich jedes Jahr immer nur auf eine Handvoll neuer Kinder einstellen muss, weil das natürlich mehr Arbeit ist am Anfang. Und ihm kommen noch andere Aufgaben zu. Also er schaut auch, ob eben irgendwelche Unterstützungsangebote in Richtung Physiotherapie, Ergotherapie, Psychotherapie nötig sind, Logopädie, Legasthenietraining. Ja. Das Kind kann aber auch sagen, wenn zu Hause was grob nicht in Ordnung ist und er kann dann Sozialarbeiter kontaktieren, die sich da ein bisschen kümmern. Oder wenn es Geldsorgen gibt. Oder also dieser Coach wäre wirklich eine Vertrauensperson, eben die im Sinn des Kindes handelt, die alle 2 Wochen ein halbstündiges Gespräch mit jedem Schüler und jeder Schülerin, die er betreut hat, und dann bei Bedarf natürlich in Kontakt tritt mit den Lehrerinnen, die das Kind betreuen, und mit dem ganzen Team. Das heißt, es wird immer Schüler, Schülerinnen geben, wo mehr Betreuungsbedarf ist, und andere, wo es eh gut läuft und dieses halbstündige Gespräch alle 2 Wochen ausreicht. Und ich denke mir, man weiß ja auch, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat, es gibt ja auch immer Phasen, wo Kinder Unterschiedliches brauchen oder wo plötzlich Probleme auftauchen. Also das heißt, das wäre eine Person, die das frühzeitig erkennen und abfangen kann. Es würden also auch viele gesundheitliche Aspekte hier mit hineingezogen, damit Probleme erst gar nicht so groß werden. Das ist ein bisschen ein präventives Denken. Ja.
Es ist ein präventives Denken, aber es ist auch ein Denken, dass die Schule eigentlich nicht mehr nur zu einem Ort macht, wo man jetzt Stunden absitzt und sich eine, jetzt ganz grob gesprochen, Qualifikation holt, sondern zu einem sozialen Ort, zu einem Ort, wo man sein Sozialleben auch entwickelt, das ohnehin, aber auch sozusagen betreut wird dabei.
Genau, ich denke mir eben, unsere Gesellschaft funktioniert heute eben so, dass die meisten Eltern berufstätig sind. Man kann vieles dann nicht mehr leisten, wie zum Beispiel, wenn Therapien nötig sind. Das ist ja ein sehr aufwendiger Prozess. Man muss zuerst einmal von da nach dort laufen, um die richtige Diagnose zu bekommen. Da muss man aber überhaupt einmal die Sensibilität haben, um zu sehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und draufzukommen, wo was nicht in Ordnung sein könnte. Jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wenn ein Kind Probleme hat beim Lesen lernen, ja, dann kann das ganz verschiedene Ursachen haben. Es kann am Gehör liegen, es kann ein neurologisches Problem sein, es kann ein psychisches Problem sein, man weiß es nicht. Das heißt, da braucht es eine ordentliche Abklärung und viele Eltern sind damit überfordert. Und wenn da dieser Coach, der geschult ist, auch im Erkennen von Symptomen dann schon weiß, wo schicke ich dieses Kind hin und welche Therapie braucht es, dann ist da auch schon sehr, 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 sehr viel gewonnen. Ich höre immer, ja, was will man noch der Schule zuschanzen? Das stimmt schon, aber ich denke mir, für die Gesamtgesellschaft wäre es einfach gut. Es würde ja allen nützen. Es würde allen nützen, wenn man auch frühzeitig auf die psychische Gesundheit von Kindern achtet. Gerade jetzt im Zug der Pandemie haben wir gehört, dass depressive Zustände noch massiver zugenommen haben. Also es ist ja ein Handlungsbedarf da und es ist die Versorgung derzeit nicht gedeckt. Ja? Wir haben ja nicht nur ein Problem in der Schule, wir haben ja zum Beispiel auch ein Problem, dass es zu wenig Kinderpsychotherapeuten, zu wenig Stellen gibt, zu wenig auch in den Kinder- und Jugendpsychiatrien, in Spitälern, ein massiver Mangel. Das ist ja alles kein Zustand. Also müssen wir doch insgesamt schauen, was können wir tun, damit es unseren Kindern, die unsere Zukunft sind, rundherum besser geht.
Aber ist das, also was ich interessant fand an deinem Buch und auch in der Recherche dazu, es hat sich mir die Frage aufgedrängt, du hast eben sehr viele Ideen, die du äußerst. Ich würde auch gerne noch über ein paar mit dir ausführlich sprechen, wie diese Coaches. Aber immer wieder hat man den Eindruck, dass man sich selbst ertappt beim Lesen, diese Individualisierung, die du forderst, ja, ganz vehement. Ja, das kann man machen, aber das ist ja meistens dann im Privatschul der Fall, ne, wenn man sowas möchte. Und da kam mir auch der Gedanke, es gibt ja auch immer wieder PolitikerInnen, die ihre Kinder auch in Privatschulen geben. In Österreich hat das eine schöne oder unschöne Tradition. Mir kam der Gedanke, ob wir vielleicht auch uns damit anfreunden müssen, dass wir momentan, so wie in der Medizin, eine Zweiklassenmedizin an manchen Orten haben, mit auch ein Zweiklassenschulsystem haben, wo man sagt, ja, also wenn Sie die Mittel haben, können Sie das alles privat zahlen, wenn nicht, Pech gehabt. Würdest du so weit gehen und sagen, es ist tatsächlich so oder sind wir erst am Weg dorthin?
Ich sage jetzt etwas, was viele vielleicht nicht gerne hören werden. Der Großteil der Privatschulen bietet ja keine bessere Pädagogik, weil sie ja genau nach demselben System laufen wie die öffentlichen Schulen. Ein Gymnasium, das privat geführt ist, hat denselben Aufbau und denselben Schulplan und dasselbe Unterrichtssystem wie ein öffentliches Gymnasium. Der Vorteil, wenn man es als Vorteil sehen will, der Privatschulen ist, dass da eine bestimmte Gruppe von Menschen unter sich bleibt, ja. Das ist es, ja. Und ich glaube, deswegen geben auch viele Eltern ihre Kinder vor allem in der Volksschule, in eine private Volksschule, weil sozusagen die Klientel eine bessere ist, ja. Man will nicht mit lauter Kindern mit Migrationshintergrund in der Klasse sitzt und hat Angst, dass das eigene Kind dann nicht gut Deutsch erlernt.
Man würde es aber nie zugeben.
Würde man nie zugeben, nein. Dann wird argumentiert mit der besseren Nachmittagsbetreuung zum Beispiel. Ja, das, oder dass halt darauf geschaut wird, dass die Klassengröße nicht zu sehr überschritten wird. Oder dass es schon integriert gibt, verschiedene Freizeitangebote, dass man zum Beispiel dann Ballettunterricht und Klavierunterricht auch dort im Package bekommt oder sich wählen kann. Aber der Großteil der privaten Schulen ist aus meiner Sicht jetzt pädagogisch nicht besser. Ja, es gibt natürlich diese alternativpädagogischen Modelle. Da gibt es Standorte, die ich gut finde, andere, die ich nicht so gut finde, ja. Wo man wirklich versucht, Dinge komplett anders zu machen. Zum Beispiel gut geführte Montessori-Schulen. Es gibt auch nicht so gut geführte Montessori-Schulen. Ja.
Waldorf natürlich, der Klassiker, wo man auch den Eindruck hat, dass viele sich gar nicht so mit dem ideologischen Überbau beschäftigen, Steiner und was da in der Pädagogik dahinter steckt, sondern es ist irgendwie eine Schule irgendwo meistens draußen, sehr schön gelegen. Die Kinder sind viel auf der Luft, wunderbar.
Genau, wobei das halte ich, also Waldorf wäre, ich habe ja auch ein Kind, nie in Frage gekommen für mich, also halte ich für ideologisch sehr schwierig. Ja. Ohne jetzt allen Eltern, die ihre Kinder dorthin geben, das unterstellen zu wollen, da geht es eben um andere Dinge. Ja, wir haben aber durchaus eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt nämlich noch etwas anderes und ich nehme mich da nicht aus. Ja. Wir haben innerhalb des öffentlichen Schulsystems, ich rede jetzt von Wien, sozusagen Zuckerl. Ja. Also wir haben im öffentlichen Schulsystem Klassen, die mehr bieten als andere. Und da ist ein Christ darum. Und wenn man sich dann anschaut, wer dann in diesen Klassen sitzt, dann sind das wieder die Akademiker und Akademikerinnen-Kinder, weil sie sich halt irgendwie so richten.
Kannst du ein Beispiel bringen?
Zum Beispiel Mehrstufenklassen sind so ein Beispiel. Ja. Mehrstufenklassen sind sehr begehrt und da werden die Kinder in der Volksschule durch alle Schulstufen hindurch gemeinsam unterrichtet. Und dadurch ist natürlich möglich, dass ein Kind zum Beispiel, das schon weiter ist in Mathematik, dann halt nicht nach dem Stoff der zweiten, sondern nach der dritten unterrichtet wird. Das heißt, das ist schon eine Individualisierung viel mehr möglich. Ja.
Kann man sich das so vorstellen, wie es, ich kenne das nur von Dörfern in Kärnten, wo man quasi alle Kinder der Bergbauern rundherum in einer Volksschule unterrichtet. Also bis heute ist das so, gibt es immer noch ein paar, glaube ich, und dann aber eben den Stoff von allen, ist es so?
Genau, so kann man sich das vorstellen, ja.
Und da kommt nicht jeder rein, nicht jede rein?
Da ist halt der Run einfach sehr groß und ja, muss man sich dann, wie gesagt, anschauen. Da müssen sich die Direktoren oder Direktorinnen schon sehr stark dagegen stemmen, dass sie halt dann da eine gute Durchmischung finden, weil einfach der Druck von Eltern so groß ist, dass sie ihr Kind in dieser Klasse haben wollen. Mhm. Ein anderes Beispiel ist das VBS-System, das ist was ganz Feines, Vienna Bilingual Schooling, das ist ein bilinguales Schulsystem innerhalb des öffentlichen Schulsystems in Wien, wo aber die Kinder zum Schuleintritt bereits zweisprachig sein müssen. Das heißt, entweder ist das Kind aus einem englischsprachigen Elternhaus oder es ist zumindest ein Elternteil englischsprachig oder aber man schickt das Kind in einen englischsprachigen Kindergarten, was aber dann kostenintensiv ist. Das heißt, da gehen Eltern sozusagen schon mit mehrjähriger Planung im Vorhinein in Vorleistung, ja, damit das dann möglich ist.
Es gibt ja, glaube ich, also ich muss gestehen, dass ich mich da jetzt nicht informiert habe, wie es aktuell ist, aber ich glaube, es gibt ja nicht mehr die Sprengelpflicht oder man muss nicht
Nein,
mehr.
Ja.
Genau. Aber ich kann mich erinnern, als es die noch gab, gab es tatsächlich in meinem Freundeskreis eine Freundin, die sich umgemeldet hat, damit das Kind in eine andere Schule, also solche Dinge, die man sich ja gar nicht vorstellen kann, weil das eine sehr gute öffentliche Schule war, die
genau.
Genau. Ja. Warum, Alexia, also eine ganz naive Frage, absichtlich sind denn, wie kann das sein, dass Schulen, die alle öffentliche Schulen sind, das heißt, es gelten die gleichen Regeln. Warum sind da solche Unterschiede zu sehen? Woran liegt das? Ist das das persönliche Engagement der Direktorin, des Direktors? Ist das
wie gesagt, es gibt so diese guten Modelle. Ich würde jetzt auch zum Beispiel diese wirkliche Ganztagsschule dazu zählen in Wien mit verschränktem Unterricht, ja, wo aber als Voraussetzung ist, dass beide Eltern berufstätig sein müssen, wo also Kinder aus kinderreichen Familien, wo die Mutter zu Hause ist, dann keinen Platz bekommt, ja. Wo aber gerade dieses Kind vielleicht wahnsinnig profitieren würde von so einem Modell. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube ganz einfach, dass zum Beispiel die Stadt Wien sich eh sehr bemüht und sehr viel anbietet, aber ja auch nur im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel agieren kann. Und wir brauchen einfach ein System, das allen gerecht wird. Ja. Mhm. Ich glaube, ich bekomme jetzt, seitdem das Buch erschienen ist, und ich finde es total nett und engagiert und alles, ich bekomme so viele Mails von Schulen und Lehrern, die tolle Projekte haben. Und ich sage, ja super, finde ich super, dass ihr engagiert seid. Aber am Ende ist es ein Fleckerlteppich. Ich habe das eine Projekt hier und das dort und den Schulversuch da und dieses feine Modell und jenes feine Modell, das sich längst bewährt hat, ja. Dieses VBS-Modell hat sich längst bewährt und die verschränkte Ganztagsschule auch. Warum geht man nicht her und setzt das für alle Kinder um? Ja, es geht darum, dass wir ein System schaffen, das möglichst viel Reformen für alle bietet.
Jetzt sagst du ja auch, dass du einen anderen Bildungsbegriff für zeitgemäß erhalten würdest, nämlich, dass man das ganze lexikalische Wissen doch ohnehin auf Knopfdruck abrufen kann, ja, im Netz. Das soll man nicht mehr auswendig lernen, stupide, sondern was hast du für eine Idee, für einen neuen Bildungsbegriff?
Also ich glaube tatsächlich, dass man wegkommen muss von diesem eben Fakten, reinen Faktenwissen vermitteln, abprüfen, sondern was man heute braucht, ist das vernetzte Denken, das Zusammenhänge herstellen. Und das gelingt am besten, indem man disziplinenübergreifend Projekte arbeitet. Ich glaube, Projekte sind etwas, wo Kinder am meisten dann mitnehmen. Ja? Und jetzt weiß ich, dass es natürlich trotzdem Grundlagen braucht und die müssen auch vermittelt werden. Wir brauchen Grundlagen, Chemie, Physik, Biologie. Also man muss schon die Grundbegriffe kennen, aber das Detailwissen ist jederzeit abrufbar. Also es geht mehr darum, Zusammenhänge herzustellen, es geht darum, die Kinder zum Fragen zu ermutigen, zum selber Denken zu ermutigen und nicht nur zum Wiedergeben von Dingen, die sie gelernt haben. Es dürfen auch falsche Fragen gestellt werden, aber es müssen Fragen gestellt werden dürfen. Und das ist immer noch nicht überall der Fall. Viele Lehrer und Lehrerinnen handhaben das so, aber es gibt immer noch welche, die das nicht tun. Also ich glaube, dass wir einfach insgesamt wegkommen müssen von diesem abprüfbaren Wissen hin zu mehr Skills, zu Fähigkeiten, was ich denn dann auf Basis dieser Fakten errechnen, schlussfolgern oder mir für ein neues Gedankengebäude bauen kann.
Du sagst auch, es wäre dir wichtig, dass es eine Art Demokratieerziehung gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Was hast du dir darunter vorgestellt? Und ist das auch so ein bisschen eine Reaktion auf die aktuellen Zeiten, in denen wir leben, Social Media, Stichwort natürlich Fake News? Was denkst du dir da?
Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder von klein auf lernen, gut zu kommunizieren und auch eine Konfliktkultur zu erlernen. Und das gelingt am besten, wenn man Themen behandelt, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Es muss möglich sein, sich über ein Thema auszutauschen. Der eine ist dieser Meinung, der andere ist jener Meinung. Man tauscht sich aus und kann danach trotzdem wieder gemeinsam auf den Spielplatz gehen. Ich glaube, dass das wichtig ist, von klein auf so eine positive Kommunikation zu erlernen. Wir haben jetzt in der Covid-Krise gesehen, wie es da geclasht hat. Da ist ein Spalt gegangen, sagt man, durch die Gesellschaft, aber der Spalt ist durch Freundeskreise, durch Familien gegangen, beim Thema Impfen, Nicht-Impfen, Masken, Nicht-Masken. Das war ganz massiv, anstatt dass man sagt, okay, ich respektiere das, du hältst es so, ich halte es so. Wie können wir trotzdem Kontakt halten? Können wir uns im Freien treffen? Was können wir tun? Ja? Also diese Lösungsorientierung, finde ich, die muss man von klein auf vermitteln. Und
Auch, dass man lernt, die andere Meinung von jemandem auszuhalten.
Genau. Und dass man aber auch respektvoll eben miteinander umgeht. Und das betrifft natürlich auch die Kommunikation auf Social Media, die ja irgendwie völlig entglitten ist. Also ich habe im Moment keine Lösung, wie man das noch einfangen kann, weil Menschen, selbst Menschen, die man persönlich kennt, auf Social Media völlig anders kommunizieren, viel härter kommunizieren. Es ist wirklich schwierig, auf Social Media den zu einem höflichen Grundton beizubehalten. Also auf meiner Facebook-Seite lege ich da wirklich drauf Wert und weise dann auch manchmal drauf hin, und das funktioniert ganz gut, aber bedeutet, dass man dann von manchen Menschen sich trennen muss, weil es einfach nicht geht, ja? weil sie immer wieder Grenzen überschreiten. Und das ist auch sehr anstrengend. Ja? Und größere Seiten, jetzt zum Beispiel Medien oder so, die tun sich einfach schwer, weil man ja gar nicht mehr nachkommt. Das kann man nicht mehr, da kann man nicht mehr korrigieren. Das kann man nur mit einer gewissen Anzahl von Menschen, die da beteiligt sind.
Das heißt, würdest du auch in die Schulerziehung?
Ja, schon. Also der Umgang mit Medien gehört sowieso viel früher erlernt. Also einerseits der Umgang eben mit diesen Phänomenen, aber auch das Bedienen des Computers als Kulturtechnik. Also ich denke, jedes Kind sollte in der ersten Klasse Volksschule, genauso wie es mit Stift schreiben lernt, auch mit dem Computer Textdateien erstellen lernen. Das gehört dazu. Das ist einfach Handwerkszeug, das ist nichts Neumodisches, sondern das ist Handwerkszeug, das gehört heute zum Alltag dazu.
Ich finde das so spannend an dem Buch, nämlich wirklich, dass du dich nicht einschüchtern lässt von realen Bedingungen, wenn man es so formuliert. Das ist wirklich so ein Ideenpaket, wo du auf jeder Seite eine neue Idee, völlig weg, losgelöst von diesem, was wir ja alle seit Jahrzehnten hören in der Bildungspolitik. Es gibt kein Geld, es gibt keine Mittel, es gibt kein Personal. Ja? Da schreibst du zum Beispiel auch, du würdest dir wünschen, dass die Schulleitung auch über genug administratives Personal verfügt, weil das ja auch für die Kinder gut ist, wenn es das genug gibt. Wenn man jetzt mit irgendjemandem spricht, der in Schulen arbeitet, ist das eines der ersten Dinge, die man hört, ist, wir haben kein Personal. Was sagst du dazu? Ist wirklich alles eine Geldfrage? Also war mein erster Impuls auch beim Lesen deines Buches, naja, wer soll das bezahlen? Ja? Muss man einfach Budgets umschichten, anders denken? Oder ist es doch eine Einstellungsfrage?
Ich glaube, es ist ein Mix aus all dem. Bei der Geldfrage muss ich sagen, wir haben eins der teuersten Schulsysteme der Welt. Und wenn man sich das anschaut, warum das so ist, da hat die OECD vor einigen Jahren eine Studie gemacht, ist herausgekommen, dass erstens Lehrer besser bezahlt werden bei uns als anderswo, auch wenn sie das vielleicht nicht gerne hören, dass die Klassengröße im Schnitt, das ist jetzt im Ballungszentren, kann man das nicht nachvollziehen, aber im Schnitt klein ist. Da kommen natürlich dann die ländlichen Schulen ins Spiel mit teilweise sehr kleinen Klassen, und dass Lehrer in Österreich und Lehrerinnen eine niedrigere Anzahl von Stunden im Klassenzimmer haben. Das heißt, die Lehrverpflichtung sieht weniger Unterricht im Klassenzimmer vor, als das in anderen Ländern der Fall ist. Mhm. Das sind einige der Faktoren. Jetzt denke ich mir, wenn man das Schulsystem anders eben aufzieht und die Gruppen zum Beispiel in Mathematik, Englisch, Deutsch, Unterricht viel kleiner sind, ist es den Lehrern vielleicht auch möglich, mehr Stunden solche Gruppen zu unterrichten. Ich verstehe, dass man jetzt mit 25, 26, 28 Kindern, dass das sehr anstrengend ist. Aber das Arbeiten mit 10 Kindern, die alle auf dem gleichen Level sind, ist vielleicht nicht so anstrengend und nicht so auspowernd. Nur so eine Idee. Das Zweite ist natürlich ein Umschichten. Wenn ich der Schule auch Aufgaben übertrage, dass ich mich um die physische und psychische Gesundheit der Kinder kümmere, sind da natürlich Gelder, die jetzt von Eltern oder von den Krankenkassen übernommen werden. Das heißt, da kann man umschichten, genauso soziale Mittel eben, wie sie ja jetzt auch schon für die Sozialarbeit ausgegeben werden. Und grundsätzlich muss ich dann zusätzlich noch sagen, es ist zum Beispiel möglich, jedes Jahr sehr viel Geld auszugeben, damit wir die Infrastruktur unserer Bahn gut in Schuss halten, dass wir neue Bahnhöfe bauen. Dass diese Bahnhofsinitiative gibt es jetzt seit vielen Jahren. Und das ist eine feine Sache, ja, weil wirklich Österreich, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, wirklich eine gute Infrastruktur hat. Warum geht das nicht auch mit der Schule? Ja, es ist sowas Essentielles. Ich glaube außerdem, wenn wir hier investieren, dann federn wir Kosten ab, die im Nachhinein entstehen würden. Wenn wir schauen, dass jedes Kind bestmöglich seinen Fähigkeiten entsprechend ausgebildet wird, dann haben wir später vielleicht nicht das Problem von Jugendarbeitslosigkeit oder Arbeitslosigkeit im jungen Erwachsenenalter, von eben psychischen Erkrankungen, die man so lange nicht behandelt hat, sodass dann der Mensch gar nicht mehr arbeitsfähig ist. Also ich glaube, dass man gesamtgesellschaftlich dann ziemlich ausgewogen sozusagen damit fahren würde.
Was ich interessant fand, war auch, dass du immer wieder erwähnst im Buch, dass die Architektur der Schulen verändert werden muss, also die Innenarchitektur, dass die Schulen einfach, dass die teilweise in Räumlichkeiten sind, nicht nur jetzt in der Bundeshauptstadt in Wien, sondern das gilt ja, ich bin in Klagenfurt in die Schule gegangen, in einem uralten, sehr schlecht isolierten Gebäude, im Sommer war einem heiß und im Winter war einem irrsinnig kalt. Ja. Da war ich nicht die Einzige, das gibt es heute auch noch en masse in Österreich. Gerade auch angesichts der Klimakatastrophe wird das ja ein Thema, weil die SchülerInnen ab April, Mai wahnsinnig schwitzen in vielen Schulen. Ja. Was ist denn da deine Vision von einer neuen Schule innen auch? Ja? Was müsste man dafür tun? Muss man da alles abreißen, was wir da haben, oder würde es genügen, etwas umzugestalten?
Also idealerweise müsste man die Schulen neu bauen. Das wird schon aus Platzgründen nicht gehen, im Sinn von, man kann mitten in der Stadt jetzt nicht plötzlich neue Grundstücke herbeizaubern. Das wird nicht funktionieren. Man wird vielleicht schauen müssen, was an Zubauten, Aufbauten möglich ist und innen natürlich massive Umbauten. Schule funktioniert oder sollte nicht mehr so funktionieren, dass eben 20, 25, 30 Kinder immer zusammen in der Klasse sitzen und dann kommt ein Lehrer herein und die Lehrer und Lehrerinnen sitzen wie die Hühner in ihren Lehrerzimmern, wo überhaupt kein Platz ist, geschweige denn Buchsen, um den Laptop anzustecken. Die haben ja Minitischchen und dort können sie alle ihre Sachen draufgeben und das war's. Das geht einfach nicht mehr. Ja? Das heißt, man müsste schauen, dass man bestehende Gebäude eben innen umbaut, dass man größere Klassenräume hat, aber auch kleinere Räume, dass es Arbeitsräume für Lehrer und Lehrerinnen gibt, Besprechungsräume, dass es Räume für all die anderen Berufsgruppen gibt, die in der Schule tätig sein sollten.
Freizeiträume hast du auch.
Freizeiträume, also die neuen Campusschulen, die Stadt Wien baut, die haben da schon viel in diese Richtung, aber es bräuchte wahrscheinlich noch mehr. Es gibt bei neueren Schulen zum Beispiel auch oft so kleine Nebenräume neben Klassen, wo man dann eben ein paar Kinder getrennt rausnehmen kann, eben für so Kleingruppengeschichten. Das bräuchte es einfach viel mehr davon. Vielleicht am Land ist es leichter möglich, wenn Schulen noch so ein bisschen für sich dastehen, diese Umbauten und Zubauten zu machen. In der Stadt wird man sich überlegen müssen, ob man angrenzende Gebäude irgendwie aufkaufen und mit hineinnehmen kann. Oder eben, wie die Stadt Wien es jetzt macht, diese Campusschulen errichtet und da noch mehr in diese Richtung denkt. Das ist nicht leicht. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Ja? Aber irgendwann muss man anfangen. Also wenn man Schulgebäude hat, die 200 Jahre alt sind, und das ist teilweise der Fall, wie soll das funktionieren? Ja? Das Leben heute funktioniert anders.
Das ist ja auch tatsächlich so, dass mir vor ein paar Monaten in einem Gespräch ein Umweltmediziner erzählt hat, dass man ja bei den Bauten der Schulen von ganz anderen klimatischen Voraussetzungen ausgegangen ist, dass es ja noch vor 50 Jahren im April, Mai nie 30 Grad hatte. Jetzt ist das Standard bei uns. Also es geht da auch um eine Reaktion auf die Gegenwart.
Genau, es gibt ja auch modern gestaltete Schulen, die vor 20 Jahren errichtet wurden und die totale Glasfassaden und solche Dinge haben, was die Hölle ist jetzt bei diesen Sommern, eben schon im Mai, Juni. Also man muss ja nicht einmal 50 Jahre zurückgehen. Also Kühlung ist überhaupt kein Thema und da rede ich jetzt nicht von Klimaanlagen, es gibt ja auch andere Modelle der Kühlung oder Dämmung. Da muss man wirklich umdenken. Und ich meine, jetzt haben wir das Energiesparthema. Schulen werden ja im Winter teilweise heute, also ich glaube nicht, dass Kinder noch frieren, sondern sie werden völlig überheizt. Es gibt in vielen Schulen überhaupt nicht die Möglichkeit einzustellen, eine Temperatur. Ja. Das heißt, schwitzen. Die Kinder sitzen im Winter in der Klasse und schwitzen, weil es so überheizt wird. Ja. Dass man da nicht auf Heizsysteme eben umsteigt, die zumindest mal eine Temperatureinstellung ermöglichen, ist mir völlig nicht nachvollziehbar.
Ja, oder man hört dann Geschichten aus dem Bekanntenkreis von Maturantinnen, die bei 38 Grad ihre Matura machen müssen. Also das ist ja unvorstellbar in einem unklimatisierten Raum, wo man dann ab Vormittag nicht mehr denken kann de facto. Also da gibt es sicher einiges zu tun. Kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt deines Buches oder dieser Utopie, die du da entworfen hast, nämlich die Eltern. Ja? Also du sagst zwar einerseits, dass man die berufstätigen Eltern entlasten muss, und zwar mehr, viel mehr, als das jetzt im Denken des Staates überhaupt drinnen ist, auch ideologisch, wie du ja am Anfang des Gesprächs sagst. Aber du sagst auch auf der anderen Seite, dass es eine Elternschule braucht, dass es braucht auch ein Engagement der Eltern. Und da geht es dir auch sehr viel um die Beziehung LehrerInnen-Eltern.
Also zum Begriff Utopie würde ich gern sagen, ich halte es nicht für eine Utopie. Ich glaube, wir müssen uns einfach trauen. Ich glaube, die Covid-Krise hat gezeigt, was möglich ist, dass Dinge passieren, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und genau das müssen wir uns jetzt trauen. Nicht immer nur sagen, das geht nicht weil und das geht nicht weil und nicht finanzierbar und so große Umstellung, sondern machen wir endlich etwas. Ja? Sind wir mutig? Zum einen. Die Geschichte mit den Eltern. Es geht ja nicht nur darum, dass Kinder betreut sind. Ja? Es wird jetzt immer von der Kinderbetreuung und man braucht ganztägige Betreuung, damit die Eltern arbeiten können. Es geht wirklich darum, dass das Schulische in der Schule erledigt wird. Wenn man mit Eltern heute spricht, selbst wenn die Kinder in der Nachmittagsbetreuung sind, dann werden sie geholt um 5 oder 6. Und dann fängt der ganze Zirkus an mit den Hausaufgaben und. Das belastet ja das Familienleben massiv. Das heißt, es sollte wirklich alles Schulische in der Schule gemacht werden. Nichtsdestotrotz gibt es Dinge, die Eltern gut machen können von Geburt des Kindes an, damit das Kind wirklich einen guten Start hat. Also da gibt es schon Dinge, wo es in vielen Familien sicher Verbesserungsbedarf gibt. Und ich glaube, dass man Eltern da keinen Vorwurf machen soll, denn sie wissen es einfach nicht besser. Das heißt, mein Vorschlag wäre, so wie die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ja jetzt gekoppelt sind an das Kindergeld, man muss das ausfüllen, dass man das gemacht hat und dann muss man es einschicken, das Kindergeld bekommt, sollte es eine Art Elternschule, ich habe es Elternschule genannt, geben. Das ist jetzt nicht wirklich eine Schule, sondern wäre so ein Kurs, im letzten Drittel der Schwangerschaft oder der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, der ersten Schwangerschaft eines Paares, wo beide Elternteile hingehen und einfach Informationen bekommen. Und zwar so richtig Basics. Wie schaut eine gesunde Baby- und Kleinkindernährung aus? Warum haben zuckerhaltige Getränke nichts verloren im Flascherl? Wie ist ein guter Umgang mit dem Handy? Ja? Viele Mütter, Väter geben dem Kleinkind ständig das Handy in die Hand, wenn sie unterwegs sind, damit sozusagen ruhig gestellt ist. Das ist eine völlige Reizüberflutung in diesem Alter. Ja? Was ist ein gutes Spielzeug?
Ich finde das interessant mit der Elternschule, wenn ich das nur als Zwischenbemerkung, und zwar ist mir aufgefallen bei diversen Kolleginnen, Freundinnen, die ihr erstes Kind bekommen und sie wollten einfach ein Buch haben, was muss ich wissen, dass es im deutschsprachigen Raum fast, oder es war unmöglich, etwas zu finden ohne Ideologie. Mhm. Das heißt, ohne die gute Mutter bleibt zu Hause. Mhm. Das Kind ist das Wichtigste. Also, würdest du sagen, es wurde dann alles immer aus England importiert, weil das da völlig unideologisch abgehandelt wurde, man muss das machen, damit das Baby nicht stirbt. So. Mhm. Würdest du sagen, bei diesem Gedanken, den du hast, und du hast dich ja auch im Vorfeld zum Buch intensiv auseinandergesetzt, dass das zu ideologisiert ist bei uns, dieses Thema Kindererziehung, Kleinkinderziehung, Babyerziehung?
Ja, sicher. Also die einen schauen einen komisch an, wenn man sagt, mein Kind ist mit 18 Monaten in den Kindergarten gegangen. Ja. Das begegnet einem heute immer noch. Und ich fand es zum Beispiel, als ich eben meine Tochter bekommen habe, eigentlich befremdlich, dass man auf Spielplätzen von Wildfremden ständig angesprochen wurde auf, was für eine Geburt war das und ob und wie lange man gestillt hat. Unerträglich fand ich das. Also ich habe mich dann auch da nicht mehr verwickeln lassen in solche Gespräche. Ich war auch nicht in so einer Müttergruppe. Ich fand das wirklich, wirklich unerträglich, weil ich einfach finde, dass ganz andere Dinge wichtig sind. Dass man sich mit dem Kind beschäftigt, wenn es da ist. Ja? Dass man vorliest, dass man Geschichten erzählt, dass man zuhört dem Kind, dass man nicht sagt, später, später, später oder lass mich jetzt. Ja? Das sind die Dinge, die wichtig sind. Ob das Kind jetzt natürlich oder per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, ist irrelevant. Und ob das Kind jetzt gestillt wurde oder nicht, halte ich auch für irrelevant. Das wird jetzt nicht, also man kann eine genauso gute Bindung zu seinem Kind aufbauen, wenn es mit dem Fläschchen großgezogen wurde, weil still nicht funktioniert hat oder weil die Mutter es halt nicht wollte. Das ist auch in Ordnung, ja. Aber es geht um die Auseinandersetzung mit dem Kind, ja. Und das wäre mir wichtig zu transportieren. Eben dieses Sprechen, besprechen, den Tag erzählen lassen. Was hast du im Kindergarten erlebt? Wie war das? Zuhören, wirklich sich Zeit nehmen, zuhören. Das hilft einerseits bei der Sprachentwicklung und andererseits natürlich auch, lerne ich so mein Kind wirklich gut kennen und weiß wirklich, wo seine Ängste, Sorgen, Nöte sind, auch als Eltern. Und da, glaube ich, gibt es schon Verbesserungsbedarf. Und das ist aber eben nicht, dass Eltern böse Eltern sind oder nicht bemühte Eltern. Viele wissen es einfach nicht besser. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen Inputs gibt am Ende der ersten Schwangerschaft, dass das durchaus auch was bewirken könnte.
Ich habe recherchiert, nachdem ich das Buch gelesen habe, zu diesen Elternschulen. Und in Schweden gibt es ähnliche Angebote. Also das habe ich herausgefunden und war offenbar schon seit Jahren, dass es dort möglich ist, sowas zu machen, auch gratis. Also das wird auch gestützt. Alexia, jetzt am Ende unseres Gespräches, du hast vorhin schon gesagt, du siehst das gar nicht als Utopie. Du sagst, man muss einmal anfangen. Es ist interessant, weil man wirklich als ersten Satz bei jedem Gespräch zum Thema Schule zu hören bekommt, na, das geht nicht, das geht. Also es ist sehr schnell, wird auf die Bremse gedrückt, das geht nicht. Was meinst denn du, was ich wie ändern könnte, nicht müsste, sondern auch könnte, damit das mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft kommt, dass man die Schulen wirklich so nicht lassen kann, wie sie jetzt sind?
Also wir haben gesehen beim Thema Digitalisierung an den Schulen, da hieß es seit so vielen Jahren, es ist wichtig. Und dann wurde das Projekt gemacht und das Projekt gemacht. Aber am Ende war auch alles so schwierig und was die Lehrer da sich umstellen müssten und die Geräte sind nicht da und die Infrastruktur ist nicht da. Und dann haben wir gesehen, es kam die Covid-Krise und plötzlich war das alles möglich. Ich glaube, dass es falsch ist, immer auf den letzten Moment zu warten, wo schon alles implodiert, bevor wir etwas ändern. Bei der Systemschule kommt dazu, dass ich glaube, dass es jetzt schon implodiert. Wir schauen dazu und machen nichts, denn der Schule ist gerade gestartet und es fehlen tausende Lehrkräfte und das System wird gestopft, indem andere Lehrkräfte massiv Überstunden machen, wodurch man sich ausrechnen kann, dass es nicht lang braucht, bis die Nächsten im Burnout sind oder einfach nicht mehr können und wir werden noch weniger Lehrpersonen haben. Also worauf warten wir denn eigentlich? Ja? Warum schicken wir nicht diverse Berufsgruppen in die Schulen, um die Lehrer zu entlasten, damit sie sich auf den Unterricht konzentrieren können? Warum machen wir das nicht? Es ist eigentlich eben schon höchst an der Zeit. Ich glaube, dass es auf der einen Seite wirklich einen ideologiebefreiten Beschluss der verantwortlichen politischen Parteien, in diesem Fall sind es im Moment die Regierungsparteien, braucht zu sagen, so, wir ändern jetzt das Schulsystem, wir gehen jetzt her und schauen, was brauchen die Kinder und so weiter. Und auf der anderen Seite, und das hoffe ich, dass das Buch vielleicht ein bisschen einen Anstoß für manche gibt, müssen auch Lehrer und Lehrerinnen sagen, wir können so nicht mehr arbeiten. Es geht nicht mehr. Sie müssen einfach den Aufstand wagen. Und es müssen Eltern sagen, wir nehmen das nicht mehr hin. Wir nehmen das nicht mehr hin, dass wir zum Beispiel in unserem Job hochqualifiziert sind, kompetent sind und mit Geschäftspartnern, mit Kollegen, Kolleginnen auf Augenhöhe reden und auch uns kritisch austauschen können. Und dann sitzen wir beim Elterngespräch in der Schule und sind wie kleine Mäuschen und mucken nicht auf und sagen dem Lehrer, der Lehrerin nicht, was wir uns wirklich denken, nur damit wir unserem Kind nicht schaden. Es ist noch keine Augenhöhe gegeben. Und das heißt jetzt nicht, dass alle Lehrer und Lehrerinnen autoritär sind. Überhaupt nicht. Viele Lehrerinnen und Lehrer machen einen guten Job und bemühen sich nach Kräften. Aber das System ist so angelegt, dass am Ende die Lehrperson die Note gibt und damit am längeren Ast sitzt. Und deswegen würde mir ja auch vorschweben, dass man die Beurteilung entkoppelt vom Unterricht. Dass Lehrer und Lehrerinnen wirklich im Team spielen, mit dem Kind schauen, dass sie dem Kind bestmöglich das beibringen, was es können muss und es dann standardisierte Überprüfungen in diesen zentralen Fächern gibt. Ich glaube, dass wir nur so hier in Österreich, wo wir diese lange Tradition dieses Beurteilens und auch Verurteilens und Aussortierens haben, dass wir hinkommen zu einer Kultur, wo wirklich der Lehrer und die Lehrerin sich um jedes einzelne Kind massiv bemühen muss. Und ich glaube, dann ist auch eine Kommunikation mit den Eltern auf Augenhöhe möglich, weil man sitzt dann im selben Boot. Eltern und Lehrer könnten dann zusammen mit dem Coach besprechen, was man noch tun muss, damit man das Kind so weit bringt, dass es das und das leisten kann.
Das heißt, ein Aufruf zum Aufstand, zum Abschied, das ist mir immer sehr sympathisch. Liebe Alexia, ich danke dir, dass du dir für uns so lange Zeit genommen hast. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir.
Das war es schon wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link.